Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache.
Herzlich willkommen zur Donnerstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Lee Soo-yeon in Kreuz und Quer durch Korea unter anderem über die Auszeichnung für einen Dokumentarfilm über nordkoreanische Flüchtlingskinder beim Independent Film Festival in Boston. Sie hören außerdem die Donnerstagsrubrik Autorenporträt und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Musik verbindet. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Kommunalwahlen, Registrierung von Kandidaten hat begonnen. Nach Angriff auf koreanisches Schiff, Seoul schickt Team für technische Analyse nach Dubai. Und Nordkorea und Vietnam wollen strategische Kommunikation ausbauen. Die Kandidatenregistrierung für die Kommunalwahlen und die Nachwahlen zur Nationalversammlung am 3. Juni findet am Donnerstag und Freitag statt. Sie stellen die ersten landesweiten Wahlen seit dem Amtsantritt der Regierung Lee Jae-myung im Juni vergangenen Jahres dar. Offizielle Wahlkampfaktivitäten sind vom 21. Mai bis zum 2. Juni, dem Tag vor den Wahlen, erlaubt. Des Weiteren ist es ab dem 28. Mai verboten, die Ergebnisse aktueller Wahlumfragen zu veröffentlichen. Die vorzeitige Stimmabgabe ist für den 29. und 30. Mai vorgesehen. Das südkoreanische Verteidigungsministerium hat ein Team zur technischen Analyse nach Dubai entsandt, um den jüngsten Angriff auf ein koreanisches Frachtschiff in der Straße von Hormuz zu untersuchen. Das Verteidigungsministerium gab dies am Donnerstag bekannt. Nach der Explosion und dem Brand auf der HMM Namu am 4. Mai in der Straße von Hormuz hatte die südkoreanische Regierung das Schiff nach Dubai schleppen lassen. Anschließend hatte ein Regierungsteam eine erste Untersuchung vor Ort durchgeführt. Diese hatte ergeben, dass 2 unbekannte Projektile das Schiff getroffen hatten. Die geborgenen Trümmerteile der Projektile will die Regierung nach ihrem Transport nach Südkorea analysieren. Ein hochrangiger Regierungsvertreter erklärte unterdessen am Donnerstag, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein nicht-iranischer Akteur hinter dem Angriff stecke, gering erscheine. Er betonte jedoch, dass die Ermittlungen noch andauerten. Nordkorea und Vietnam haben sich bei einem bilateralen Außenministertreffen geeinigt, den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten weiter zu vertiefen. Wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag berichtete, traf Außenministerin Choe Soon-hui am Mittwoch in Pyongyang mit ihrem vietnamesischen Amtskollegen Lee Hoai-chung zu einem Gespräch zusammen. Der vietnamesische Außenminister war als Sondergesandter von Tô Lâm, dem Generalsekretär der Kommunistischen Partei Vietnams und Staatspräsidenten, nach Nordkorea gereist. Bei dem Treffen vereinbarten beide Seiten unter anderem die strategische Kommunikation sowie die gegenseitige Unterstützung und Zusammenarbeit zwischen den außenpolitischen Behörden zu stärken, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur. Der Besuch der vietnamesischen Delegation fand vor dem Hintergrund statt, dass die Beziehungen zwischen Nordkorea und Vietnam zuletzt an Dynamik gewonnen haben. Im vergangenen Oktober war das erste Mal seit 18 Jahren ein vietnamesischer Spitzenpolitiker zu bilateralen Gesprächen nach Nordkorea gereist. Der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte, Volker Türk, hat erklärt, dass der Grundsatz der Nicht-Zurückweisung für die beiden von ukrainischen Truppen gefangen genommenen nordkoreanischen Soldaten gelte. Die Äußerung machte Türk am Mittwoch während eines offiziellen Besuchs in Südkorea. Das humanitäre Völkerrecht und das internationale Recht zu Menschenrechten fänden Anwendung auf nordkoreanische Kriegsgefangene, sagte er. Das Prinzip der Nicht-Zurückweisung verbietet die Rückführung einer Person in ein Land, in dem ihr Verfolgung oder Folter droht. Es ist das erste Mal, dass der UN-Menschenrechtskommissar im Zusammenhang mit den nordkoreanischen Kriegsgefangenen in der Ukraine diesen Grundsatz zur Sprache gebracht hat. Zwei nordkoreanische Soldaten, die im vergangenen Jahr im Kampf in der russischen Region Kursk von ukrainischen Truppen gefangen genommen worden waren, hatten den Wunsch geäußert, nach Südkorea kommen zu dürfen. Die Leiter von 4 für die Wirtschaftspolitik zuständigen Behörden in Südkorea haben sich besorgt über einen möglichen Streik bei Samsung Electronics geäußert. Laut dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kamen am Mittwoch Vizeministerpräsident Gu Yun-chol, der Zentralbankgouverneur Shin Hyun-sung, der Vorsitzende der Finanzdienstekommission Lee Ok-won und der Chef der Finanzaufsicht Lee Chan-jin zu einer Sitzung zur Überprüfung der Marktsituation zusammen. Die Teilnehmer teilten die Ansicht, dass ein Streik bei Samsung Electronics ein erhebliches Risiko für das Wachstum, die Exporte und die Finanzmärkte darstellen würde. Sie betonten, dass es keine Arbeitsniederlegung geben sollte, das Problem müsse durch prinzipiengeleitete Verhandlungen zügig gelöst werden. Korean Air und Asiana Airlines sind miteinander fusioniert. Die koreanischen Fluggesellschaften gaben bekannt, dass am Mittwoch jeweils bei ihren Vorstandssitzungen die Unterzeichnung eines Fusionsvertrags genehmigt worden sei. Den Vertrag selbst unterzeichneten sie dann am Donnerstag und gaben den 17. Dezember 2026 als Starttermin für die neue Airline offiziell bekannt. Die Fusionsvereinbarung wurde rund 5,5 Jahre nach der Vertragsunterzeichnung zum Erwerb neuer Anteile an Asiana durch Korean Air im November 2020 getroffen. Aufgrund des starken Rückgangs der weltweiten Passagiernachfrage infolge der Covid-19-Pandemie war Asiana Airlines zum Verkauf angeboten worden. Korean Air und Asiana Airlines, die zwei größten Fluggesellschaften Südkoreas, verfügen mit Stand April zusammen über 234 Flugzeuge, was weltweit dem 10. Platz entspricht. Südkorea und Finnland haben am Mittwoch ein Abkommen über jegliche jungen Menschen im Alter von 18 bis 35 Jahren aus beiden Ländern, sich bis zu 12 Monate im jeweils anderen Land aufzuhalten und dabei parallel zu einer kurzfristigen Beschäftigung und dem Besuch eines Sprachkurses einen Einblick in die dortige Kultur und Lebensweise zu erhalten. Südkorea hat Abkommen bzw. Absichtserklärungen über Working Holiday Programme mit 29 Staaten und Gebieten unterzeichnet, darunter auch mit Deutschland. Das Außenministerium plant, mit weiteren Ländern solche Vereinbarungen zu treffen. Die Gesamtzahl der Scheidungen in Südkorea ist das 6. Jahr in Folge gesunken. Laut Daten auf dem Internetportal des Amtes für Daten und Statistiken ging die Zahl der Ehescheidungen im vergangenen Jahr um 3.021 zum Vorjahr auf 88.130 Fälle zurück. Damit wurde der tiefste Stand seit 1996 verbucht. Währenddessen ließen sich immer mehr ältere Ehepaare scheiden. Die entsprechende Zahl bei über 60-Jährigen ist auf ein Allzeithoch gestiegen. Im vergangenen Jahr wurden 13.743 Ehescheidungen registriert, bei denen beide Partner 60 Jahre alt oder älter waren. Dies entspricht dem höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1990. Der Anteil dieser Altersgruppe an der Gesamtzahl der Scheidungen kletterte ebenfalls auf ein Allzeithoch von 15,6%. Experten erklären sich diesen Trend mit der gestiegenen finanziellen Unabhängigkeit von Frauen und liberaleren Einstellungen zur Scheidung. Netflix wird eine globale Konzerttournee zum erfolgreichen Animationsfilm K-Pop Demon Hunters veranstalten. Der Streamingdienst gab am Donnerstag auf seiner Begleitwebsite Tudum bekannt, dass er in Kooperation mit AEG Presents eine von K-Pop Demon Hunters inspirierte Welttournee entwickeln und produzieren werde. Es werde ein Live-Erlebnis sein, das Elemente des mit 2 Oscars ausgezeichneten Films auf spektakuläre Weise zum Leben erwecke, hieß es. Nähere Informationen zu Konzertterminen und Orten sollen später in diesem Jahr bekannt gegeben werden. Sie hörten aktuelle Nachrichten aus Seoul, gesprochen von Tim Daldrup.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea, heute mit Isuyan am Mikrofon. Heute geht es um folgende Themen. In Südkorea lebende Ausländerinnen und Ausländer entwickeln sich zu einer wichtigen Kraft im heimischen Tourismus, als Reisende, als Konsumenten und als Botschafter für Korea in aller Welt. Das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus sowie das koreanische Fremdenverkehrsamt haben dazu gestern erstmals eine umfassende Studie vorgelegt. Näheres dazu erfahren Sie im ersten Teil der Sendung. Im zweiten Teil berichten wir von einem Dokumentarfilm über nordkoreanische Flüchtlingskinder, der beim Independent Film Festival Boston den Grand Jury Prize gewonnen hat. School for Defectors zeigt den Alltag von Jugendlichen an einer Sonderschule im südkoreanischen Busan und rührte das amerikanische Publikum zu Tränen. Weiter geht es dann mit einer tierisch guten Geschichte. Wissenschaftler haben erstmals das vollständige Erbgut antiker Hunde von der koreanischen Halbinsel entschlüsselt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Tiere eine eigenständige genetische Linie bildeten und auch nach ihrer Domestizierung weiterhin genetischen Kontakt zu Wölfen hatten. Mehr dazu im dritten Teil. Zum Abschluss hören Sie, wie an jedem Donnerstag, auch heute, die Rubrik Schreibende Menschen, KBS Autorenporträt mit Jan Dirks. Und nun beginnen wir mit etwas Musik. Viel Spaß mit dem mit Pretty You, gesungen von Seventeen. Take this the wrong way, but no matter what I'm going to. It's so wise, baby. At the same time, when I know you yeah. Just can't get enough. I know, and yeah, so give up. She's going to be shipper. In Südkorea leben derzeit rund 2,58 Millionen Ausländerinnen und Ausländer, was etwa 5% der Gesamtbevölkerung entspricht. In den vergangenen Jahren hat der weltweite Boom koreanischer Popkultur von K-Dramen bis K-Pop die Zahl der ausländischen Besucher stark ansteigen lassen. Vor diesem Hintergrund richtet sich der Blick nun auch auf jene Ausländerinnen und Ausländer, die bereits im Land leben. Das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus sowie die Korea Tourism Organization, KTO, also das koreanische Fremdenverkehrsamt, haben dazu gestern eine umfassende Studie vorgelegt. Die Ergebnisse zeigen, dass in Südkorea lebende Ausländerinnen und Ausländer zu einer bedeutenden Verbrauchergruppe im heimischen Reisemarkt geworden sind. Für die Studie wurden 1000 im Land lebende Ausländerinnen und Ausländer befragt. Nach eigenen Angaben unternahmen im Zeitraum von November 2024 bis Oktober 2025 fast 70% von ihnen mindestens einen Tagesausflug innerhalb Koreas und knapp 60% reisten mindestens einmal mit Übernachtung. Im Jahresdurchschnitt kamen somit 3,7 Tagesausflüge und 2 Übernachtungsreisen pro Person zusammen. Die beliebtesten Reiseaktivitäten waren das Erleben von Natur und Landschaft sowie der Genuss der koreanischen Küche. 93,8% reisten dabei auf eigene Faust, also ohne Reisegruppe oder organisierte Tour. Die durchschnittlichen Reiseausgaben lagen bei 266.000 Won pro Person, umgerechnet rund 160 Euro, und stellen somit einen messbaren Beitrag zur heimischen Wirtschaft dar. Je nach Aufenthaltsstatus zeigten sich deutliche Unterschiede im Reiseverhalten. Am häufigsten verreisten Ausländer mit Fachkräftevisum mit Übernachtung. 74% von ihnen hatten entsprechende Erfahrungen, im Schnitt 3,1 Mal im Jahr. Bei den Tagesausflügen hingegen lagen mit 79,1% die internationalen Studierenden vorne. Auch die bevorzugten Reiseziele unterschieden sich je nach Reiseart. Bei Tagesausflügen dominierten die Hauptstadtregion Gyeonggi mit 36% sowie Seoul und die Hafenstadt Busan. Bei Übernachtungsreisen war dagegen die Küstenprovinz Gangwon im Osten des Landes mit 27,7% am beliebtesten, knapp vor Busan und gefolgt von der Ferieninsel Jeju. Je länger die Reise, desto stärker war also die Anziehungskraft ländlicher Naturregionen außerhalb der Metropolgebiete. Besonders bemerkenswert ist das Potenzial, das diese Gruppe für den internationalen Tourismus entfalten könnte. Rund 86% der Befragten planten, innerhalb des nächsten Jahres weitere Inlandsreisen zu unternehmen, im Durchschnitt 4-mal. Darüber hinaus gaben etwa 2/3 der Befragten an, Freunde oder Bekannte aus ihrer Heimat nach Korea einladen zu wollen. Das bedeutet, wer einmal hier lebt, wird häufig zur Brücke zwischen Korea und seinem Herkunftsland. Empfehlungen aus erster Hand, also von jemandem, der das Land kennt und schätzt, ist vermutlich wirksamer als jede offizielle Werbekampagne. Das Fremdenverkehrsamt zieht daraus klare Schlussfolgerungen. Kim Song-un, zuständig für Tourismus, KI und Daten, erklärt, in Korea lebende Ausländer seien eine große inländische Reisegruppe und gleichzeitig Botschafter, die der Welt die Attraktivität Koreas vermitteln. Auf Basis der Studienergebnisse wolle man regionale Tourismusinhalte gezielt für diese Zielgruppe entwickeln und das Marketingprogramm weiter ausbauen. Ein Dokumentarfilm über nordkoreanische Flüchtlingskinder hat beim Independent Film Festival in Boston den Grand Jury Prize in der Kategorie Dokumentarfilm gewonnen. Der Film trägt den Titel School for Defectors, zu Deutsch etwa Schule für Überläufer, und zeigt den Alltag von rund 20 Jugendlichen an einer Sonderschule im südkoreanischen Busan. Die Changdaehyun Mittel- und Oberschule wurde 2014 als Alternativschule für nordkoreanische Flüchtlingskinder gegründet. 2022 erhielt sie als erste private Alternativschule Busans eine offizielle staatliche Anerkennung. Im März 2023 eröffnete sie dann unter ihrem heutigen Namen neu. Landesweit gibt es nur 4 solcher Einrichtungen, die Flüchtlingskindern einen anerkannten Bildungsabschluss ermöglichen. Der Film begleitet Jugendliche, die unterschiedliche Schicksale verbinden. Einige von ihnen flohen gemeinsam mit ihren Eltern aus Nordkorea, andere wurden geboren, nachdem ihre Eltern sich bereits in Südkorea oder China niedergelassen hatten. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie diese jungen Menschen ihre Identität finden und sich eine Zukunft aufbauen können. Einer der Protagonisten ist ein 19-jähriger Jugendlicher, der im Alter von 5 Jahren zusammen mit seinen Eltern aus Nordkorea floh. Sein älterer Bruder musste zurückbleiben, damit die nordkoreanischen Behörden nicht aufmerksam würden. In den folgenden Jahren versuchten die Eltern, auch ihn in den Süden zu bringen, jedoch ohne Erfolg. Der Jugendliche besuchte ab 2020 die Zhangdaehyun-Schule, wurde im vergangenen Winter an 5 Hochschulen zugelassen und nahm im März dieses Jahres ein Studium an einer Universität in der Hauptstadtregion auf. Besonders bewegend ist eine Szene, in der ein Telefongespräch zwischen dem Jugendlichen und seinem in Nordkorea verbliebenen Bruder zu hören ist, eine nicht gestellte Aufnahme, die rund 10 Jahre alt ist. Die gegenseitige Fürsorge der getrennten Brüder rührte viele Zuschauerinnen und Zuschauer zu Tränen. Das Publikum bewertete den 93-minütigen Film mit 8,5 von 10 Punkten. Das Festival, das in diesem Jahr seine 23. Ausgabe feierte, erhält jährlich rund 1200 Einreichungen, von denen 90 bis 100 gezeigt werden. Regie führte der amerikanische Filmemacher Jeremy Workman, der bereits 3-mal für den Oscar nominiert wurde. Auch sein vorheriger Film Secret Mall Apartment gewann beim Independent Film Festival Boston 2024 sowohl den Grand Jury Prize als auch den Audience Award. Den Anstoß zur Produktion des Films School for Defectors gab ein Besuch der Zhangdaehyun-Schule im Jahr 2023, bei dem Workman zum Busan International Film Festival angereist war und die US-Botschaft in Seoul ihm einen Besuch an der Schule vermittelte. Nach einem Briefing durch den Schulleiter Im Chang-ho erklärte Workman spontan, dass er einen Dokumentarfilm drehen wolle. Die Entscheidung zur Produktion fiel im März 2024. Anschließend war ein 7-köpfiges koreanisches Kamerateam 1,5 Jahre lang nahezu durchgehend an der Schule vor Ort und Workman selbst reiste mehrfach an. Schulleiter Im Chang-ho sagte, in einer Zeit, die von Flucht, gemischten Familien und zerrissenen Lebenswegen geprägt sei, hätten Jury und Publikum offenbar erkannt, wie bemerkenswert es sei, dass diese Jugendlichen trotz allem aufblühen und wachsen können. Er hoffe, dass der Film, unabhängig von seinem kommerziellen Erfolg, die Aufmerksamkeit auf die Lage nordkoreanischer Flüchtlingskinder und die Situation der koreanischen Teilung lenke. In der 2. Jahreshälfte soll der Film in den USA und weiteren Ländern gezeigt werden. Südkoreanische Wissenschaftler haben erstmals das vollständige Erbgut antiker Hunde von der koreanischen Halbinsel entschlüsselt. Die Ergebnisse der Studie wurden in der internationalen Fachzeitschrift Plus One veröffentlicht. Die Forschung wurde von einem gemeinsamen Team des Nationalen Instituts für Kulturerbforschung, eines Museums der Tunga-Universität in Busan sowie der japanischen Graduierten Hochschule für höhere Studien Sokendai durchgeführt. Grundlage der Untersuchung waren die Überreste von 4 antiken Hunden, die bei Ausgrabungen an 2 archäologischen Stätten gefunden wurden. Der Fundstätte Nikdo in Sacheon, die vom 3. Jahrhundert vor Christus bis zur Zeitenwende datiert wird, und der Fundstätte Ponghwangdong in Kimhae, die dem 4. bis 6. Jahrhundert nach Christus zugeordnet wird. Beide Fundstätten befinden sich im Südosten der koreanischen Halbinsel in der heutigen Provinz Südgyeongsang. Mithilfe der sogenannten Hochdurchsatzsequenzierung, umgangssprachlich Next Generation Sequencing, einem modernen Verfahren, das es erlaubt, große Mengen genetischer Information in kurzer Zeit vollständig zu erfassen, gelang es dem Forschungsteam, das gesamte genetische Informationsprofil dieser Tiere zu rekonstruieren. Für die Erforschung antiker DNA ist dieses Verfahren besonders wertvoll, da es auch aus fragmentierten oder schlecht erhaltenen Proben verlässliche Ergebnisse liefern kann. Die Analyse ergab, dass die antiken Hunde der koreanischen Halbinsel zwar genetische Ähnlichkeiten mit dem australischen Dingo und dem Neuguinea-Singhund aufweisen, jedoch keiner dieser bekannten Gruppen vollständig zugeordnet werden kann. Der Dingo ist ein verwilderter Haushund, der seit Tausenden von Jahren in Australien lebt und als eine der ursprünglichsten Haushundlinien der Welt gilt. Der Neuguinea-Singhund, benannt nach seinen ungewöhnlichen melodischen Lautäußerungen, bewohnt die abgelegenen Hochlagen der Insel Neuguinea und gilt ebenfalls als besonders ursprüngliche Hundelinie. Die antiken koreanischen Hunde bilden demnach eine eigenständige genetische Linie, die diesen Tieren zwar ähnelt, aber nicht mit ihnen identisch ist. Ein Vertreter des Forschungsinstituts erklärte, dies sei ein bedeutsames Ergebnis, das darauf hindeute, dass die bislang als einheitlich betrachtete ostasiatische Hundepopulation in Wirklichkeit aus mehreren verschiedenen Abstammungslinien bestehe. Darüber hinaus zeigte die DNA-Analyse, dass die antiken koreanischen Hunde nicht nur osteurasiatische, sondern auch westeurasiatische Gene, also solche mit Ursprung in Europa und Afrika, in sich trugen. Besonders auffällig war dabei die Entwicklung im Zeitverlauf. Während der Anteil westeurasiatischer Gene bei den antiken Tieren noch zwischen 15% und 21% lag, stieg er bei modernen koreanischen Hunden auf 50% bis 70% an. Dies belege, so die Forschenden, dass ein genetischer Austausch zwischen Hunden aus östlichen und westlichen Regionen bereits seit langer Zeit stattgefunden habe. Das heutige Erscheinungsbild koreanischer Hunderassen wie des Chindo, des Tongyeongi und des Hapsari ist demnach das Ergebnis einer langen Geschichte der Vermischung mit Hunden aus verschiedenen Teilen der Welt. Ein weiterer bemerkenswerter Befund betrifft das Verhältnis zwischen Hunden und Wölfen. Obwohl die Hunde auf der koreanischen Halbinsel längst domestiziert waren, hörte der genetische Austausch mit Wölfen offenbar nicht auf. Die engste Verbindung zeigte sich zum japanischen Wolf, der seit Anfang des 20. Jahrhunderts ausgestorben ist. Die antiken koreanischen Hunde trugen etwa 7% bis 9% verwandte DNA in sich. Auch genetische Verflechtungen mit Wolfpopulationen aus Korea und China wurden nachgewiesen. Ein Mitarbeiter des Instituts kommentierte dies mit den Worten, dass dies zeige, dass Hunde auch nach ihrer Domestizierung nicht vollständig von Wölfen getrennt gelebt hätten, sondern über lange Zeiträume hinweg in gegenseitigem genetischem Kontakt geblieben seien. Das Forschungsinstitut plant, auf Basis dieser Ergebnisse weitere Daten des Hundeerbguts aus der Jungsteinzeit zu sichern, um die Evolutionsgeschichte der Hunde auf der koreanischen Halbinsel noch genauer nachzeichnen zu können.
Schreibende Menschen. KBS Autorenporträt. Hallo und herzlich willkommen zum KBS Autorenporträt Schreibende Menschen. Mein Name ist Jan Dirks. In dieser Sendereihe begegnen wir Schriftstellerinnen und Schriftstellern, Dichterinnen und Dichtern, die die Literaturgeschichte Koreas und der Welt bereichert haben. Buddhistischer Mönch, politischer Aktivist und zugleich bedeutender Lyriker. Die Rede ist von Han Jung-un. Geboren 1879 in Hongsan in der Provinz Süd-Chungcheon. Gestorben 1944 in Seoul. Als Kind lernt er in einer konfuzianischen Dorfschule die chinesischen Klassiker und wendet sich bereits in jungen Jahren dem geistlichen Leben zu. Im Alter von 26 Jahren tritt er in einen buddhistischen Mönchsorden des Pekdam-Tempels ein, wo er sowohl buddhistische Texte als auch moderne Philosophie studiert und ein asketisches Dasein verfolgt. Im Jahr 1908 geht er für 6 Monate nach Japan, um dort seine Kenntnisse der östlichen Philosophie zu vertiefen. Nach Korea zurückgekehrt, erlebt er mit, wie seine Heimat von den Japanern kolonialisiert wird, und setzt sich schon bald für die Idee des gewaltlosen Widerstands ein. Han Jung-un gehört zu den Repräsentanten der Unabhängigkeitserklärung, die bei der Bewegung des 1. März 1919 proklamiert wird. Nach den Protesten gegen die japanische Kolonialregierung wird er festgenommen, erhält eine Haftstrafe von 7 Jahren, von denen er schließlich 3 verbüßen muss. Auch setzt er sich für Reformen im koreanischen Buddhismus ein, so in seinen theoretischen Werken über die Revitalisierung des koreanischen Buddhismus und Entwurf zur Reformierung des koreanischen Buddhismus. Seine größten Errungenschaften jedoch liegen im Bereich der von ihm verfassten Lyrik, der er sich sein ganzes Leben lang gewidmet hat. Wenn man bedenkt, dass er lange Zeit nur in traditioneller koreanischer Kräutermedizin unterrichtet wurde und nur eine sehr spärliche moderne Schulbildung erhielt, mutet die ästhetische Leistung seines poetischen Werkes, wie etwa in der Gedichtsammlung Nime Chimmuk, das Schweigen des geliebten Menschen, umso erstaunlicher an. Zumal seine frühen Werke meist in schwer verständlichem, von sino-koreanischem Vokabular durchdrungenem Gelehrtenstil gehalten sind. Zentrales Objekt in Han Jung-uns Gedichten ist Nim, der geliebte Mensch. Sein gesamter poetischer Fokus liegt auf dem Bewusstsein um die konkrete Existenz von Nim. Dieser ist, wie es heißt, meine alleinige Sehnsucht und meine Liebe und mein Geliebtsein. Nim ist jedoch kein Objekt der vom lyrischen Ich bewohnten Realität, sondern hat den Raum des Realen bereits verlassen. Und das lyrische Ich singt davon, dass Nim fortgegangen ist und in der realen Welt nicht mehr existiert. Das Motiv des Nim geht einher mit dem Motiv der Stille und des Schweigens. Das lyrische Ich akzeptiert die Abwesenheit von Nim als objektive Realität. Diese Abwesenheit ist tragisch. Doch im tragisch gefärbten Raum der Abwesenheit gewinnt die Existenz von Nim an Plausibilität und Sinnhaftigkeit. Wenn es heißt, Nim ist gegangen, doch ich habe ihn nicht gehen lassen, so bedeutet dies, dass beide nicht voneinander getrennt, sondern im Grunde eins sind. Trennung und Einheit bilden hier ein Paradox. Die besondere Existenzform des Nim in Han Jung-uns Gedichten kann zum einen als Anspielung auf die tragische Situation des koreanischen Volkes in der Kolonialzeit, zum anderen aber auch in transzendental religiösem Sinne verstanden werden. Han Jung-uns Poesie, geprägt durch einen kraftvollen, entschlossenen Ton, verharrt nicht im Gefühl von Bitterkeit. Betont wird nicht die Trauer über den Abschied, sondern der Aspekt gespannter Erwartung und inständiger Hoffnung. Das war das KBS Autorenporträt für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Jan Dirks.
Mit dem Lied Shin Yong-jae, gesungen von Ha-eun, beenden wir die heutige Ausgabe von Kreuz und quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis nächste Woche.
혹시 어디선가 알아보고 날 찾아줄까봐 네가 좋아했던 옷을 입고 네가 좋아했던 가수처럼 그 노래하면 네가 볼 것 같아서 신용재 따라하고 따라해도 안 되는 것처럼 사랑을 따라하고 흉내내도 안 되는 것처럼 목이 부서져라 이 노래를 불러도 너는 다시 돌아오질 않잖아 네가 그렇게도 좋아했었던 그 노래처럼 그때 네가 나를 떠난 이후 쉬지 않고 연습하는 이유 혹시 어디선가 들린다면 너 돌아볼까봐 이제 우리 이야기가 돼버린 네가 좋아했던 노래들을 불러보면 네가 울 것 같아서 신용재 따라하고 따라해도 안 되는 것처럼 사랑을 따라하고 흉내내도 안 되는 것처럼 목이 부서져라 이 노래를 불러도 너는 다시 돌아오질 않잖아 그때 그 노래처럼 아직 내가 너를 못 버리는 이유 너께 바보처럼 기다리는 이유 아직 내겐 사랑이라서 아무리 미친 듯이 굴러봐
Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottche. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie Fight for My Way, zu Deutsch Ich kämpfe für meinen Weg aus dem Jahr 2017, eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist 이러면 재미있어요? 이러면 재미있어요? Heißt auf Deutsch so viel wie Findest du das lustig? Oder Macht dir das Spaß? Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie Fight for My Way einmal an. Park Mubin sucht Choi Era auf, um ihr Schuhe zu schenken. Doch nachdem Mubins Freunde sich über Era lustig gemacht hatten, reagiert sie sehr abweisend auf ihn.
이러면 재밌어요? 이번엔 뭐 신발 4개들이라도 하신 거예요?
아니요, 전 그런 뜻이 아니라...
나요? 그쪽 보기 상당히 거북하고 삔또 상해요. 그니까 이런 웃으지 마시고 서로 볼일 없게 하죠.
전 에라 씨랑 놀고 싶어요.
뭐야?
에라 씨 보고 싶었어요.
Zu Beginn sagt Era hier, 이러면 재미있어요? Macht dir das Spaß?
이러면 재미있어요?
이러면 재미있어요?
이러면 재미있어요?
Mit "이러면 재미있어요" kann man zum einen signalisieren, dass das Gegenüber aufhören soll, Späße zu machen oder sich über einen lustig zu machen. 그만 놀려. 이러면 재미있어? 미안해. Hör auf, dich lustig zu machen. Macht dir das Spaß? Es tut mir leid. Hier noch ein Beispiel. 네 휴대폰 어디 있게 찾아봐. 장난 좀 그만해요. 이러면 재미있어요? Wo ist dein Handy? Such es. Hör auf mit den Scherzen. Findest du das lustig? Hören Sie letzteres einmal als Beispielkonversation.
네 휴대폰 어디 있게 찾아봐.
장난 좀 그만해요. 이러면 재미있어요?
네 휴대폰 어디 있게 찾아봐.
장난 좀 그만해요. 이러면 재미있어요? 네 휴대폰 어디 있게 찾아봐.
장난 좀 그만해요. 이러면 재미있어요?
네 휴대폰 어디 있게 찾아봐.
장난 좀 그만해요. 이러면 재미있어요?
Zum anderen kann man damit auch auf das bösartige Verhalten des Gegenübers aufmerksam machen. 일부러 이러시는 거죠? 이러면 재미있어요? 내가 뭘 그렇게 잘못했는데? Das machen Sie mit Absicht, oder? Macht Ihnen das Spaß? Was habe ich denn getan? Hier noch ein Beispiel. 이렇게 행동하는 이유가 뭐야? 이러면 재미있어? 너도 나한테 그랬잖아. Warum tust du das? Findest du das lustig? Du hast das doch mir gegenüber auch getan. Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
이렇게 행동하는 이유가 뭐야? 이러면 재미있어?
너도 나한테 그랬잖아.
이렇게 행동하는 이유가 뭐야? 이러면 재밌어?
너도 나한테 그랬잖아. 이렇게 행동하는 이유가 뭐야? 이러면 재미있어?
너도 나한테 그랬잖아.
이렇게 행동하는 이유가 뭐야? 이러면 재미있어?
너도 나한테 그랬잖아.
그럼 Das war's von Alterskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 이러면 재미있어요 einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal. Hallo und herzlich willkommen zu Musik verbindet auf KBS World Radio. Jede Woche stellen wir hier traditionelle Musik und interessante Musikerinnen und Musiker vor. In unserer heutigen Episode geht es unter anderem um das Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern und die Pansori-Sängerin Song U-Yang. Am Mikrofon ist Alexandra Lottje. Bleiben Sie dran! Es gibt eine Anekdote über einen Komungo-Meister namens Kim Song-gi, der in der späten Joseon-Ära lebte. Er lernte das Spiel auf der Zither Komungo von seinem Lehrer Wang Se-gi. Doch er war unzufrieden, weil sein Lehrer seine neuen Kompositionen für sich behielt und ihm nicht beibrachte. Also ging er jede Nacht zum Haus seines Lehrers und hörte heimlich dessen Spiel zu, um die Stücke zu lernen. Schon bald wurde Wang Se-gi misstrauisch, weil der junge Mann Stücke bereits konnte, die er ihm noch gar nicht beigebracht hatte. Eines Nachts öffnete er plötzlich die Tür und fand draußen seinen Schüler vor, der vor dem Fenster kauerte und der Musik zuhörte. Doch Wang Se-gi war nicht böse. Er war so gerührt von der Lernbegierde des jungen Mannes, dass er ihm daraufhin alles beibrachte, was er je komponiert hatte. In Geschichten aus dem alten Korea bringen große Lehrer ihren Schülern die Dinge nie auf einfache Art und Weise bei. Oft quälen sie ihre Schützlinge und lassen sie über lange Zeit nur völlig nutzlose Hilfsdienste machen. Erst wenn die Schüler diese Herausforderungen überwunden haben, bringen ihre Lehrer ihnen all ihr Können bei. Ob es um Wissen geht oder um besondere Fähigkeiten, die Logik ist, Nur wer diese mit großer Mühe erworben hat, weiß sie auch zu schätzen. Unser erstes Stück in der heutigen Ausgabe ist ein Komungo-Stück mit dem Titel Kipun, auf Deutsch Tief, gespielt von Park Woo-jae. Diese Woche wollen wir über die Pansori-Sängerin Song U-hyang sprechen. Sie wurde 1933 in Hwasun im Südwesten Koreas geboren. Hwasun ist eine Stadt, die viele große Pansori-Sängerinnen und Sänger hervorgebracht hat. Auch Song U-hyangs Familie war voller bekannter Musikerinnen und Musiker. Ihr Onkel Song Cha-uk war ein berühmter Trommler, Piri-Spieler und Kaguk-Sänger und ihre Tante Chunan-hyang war eine Sängerin, die einige Alben aufgenommen hatte. Song U-hyang begann mit 8 Jahren Kaguk und Shito von ihrem Onkel zu lernen. Anschließend lernte sie Pansori unter An Gi-son, dem Vater der Pansori-Sängerin An Hyang-yeon. Mit nur 10 Jahren trat Song U-hyang bereits seiner traditionellen Opernkompanie bei und begann, auf der Bühne zu stehen. Doch sie erkannte bald, dass sie noch mehr lernen musste und ging mit 20 nach Busan. Dort lernte sie unter dem Pansori-Sänger Tong Eun-min. 7 Jahre verbrachte sie dort, in denen sie sich ganz darauf konzentrierte, ihre Gesangskünste weiterzuentwickeln. Auch nachdem sie mit ihrem Mann nach Seoul zog und ein Wohnheim für Studenten führte, übte sie jeden Tag. Die harte Arbeit zahlte sich aus. Sie wurde schließlich zur Hüterin der Musik von Posong ernannt und wurde eine Lehrerin, unter deren Schülerinnen und Schülern viele bekannte traditionelle Sänger sind. Hören wir nun Song Woo-hyang mit einer Arie aus dem Bansuri Chunhyang-ga. Lee Mong-yong erwartet darin voll vor Freude sein Treffen mit Chunhyang. Der Komponist Lee Hae-sik gilt als eine sehr außergewöhnliche Erscheinung in der traditionellen koreanischen Musik. Er wurde 1943 in Pu'an in der Provinz Jeollabuk-do geboren. Er studierte in Jeonju auf Lehramt und arbeitete zunächst als Grundschullehrer. Doch er wollte eigene Musik komponieren und begann schließlich an der Seoul National University noch einmal ein Studium in traditioneller Musik. Dort lernte er traditionelle koreanische Instrumente und westliche Kompositionstechniken. 1968 gewann Lee Hae-sik mit einem Taegeum Sanjo zunächst einen Preis bei einem Wettbewerb für neue traditionelle Kompositionen des National Gukak Center und dann mit seiner Komposition Piano Trio einen Preis für Kompositionen in westlicher Musik beim Tunga Musikwettbewerb. Als aufstrebender neuer Komponist begann er, bei KBS als Produzent für eine Sendung zur traditionellen Musik zu arbeiten. Dort hatte er Zugang zu sehr vielen musikalischen Ressourcen und Kontakten. Lee Hae-sik entwickelte schließlich seinen ganz eigenen Stil, der inspiriert war von den traditionellen Volksliedern, mit denen er aufgewachsen war. Er war auch ein leidenschaftlicher Tänzer, der 20 Jahre lang Gesellschaftstänze lernte, und einige seiner Werke haben auch mit Tanz zu tun. Unser letztes Stück für heute, Tanz für die Jugend, die Worte des Windes, wurde von Ihe-Hsik komponiert und 1990 vom Chungang-Orchester für traditionelle Musik uraufgeführt. Es basiert auf traditioneller Tanzmusik und schamanischer Musik und bringt den Wunsch des Komponisten zum Ausdruck, dass junge Menschen frei wie der Wind sein sollten. Hören wir nun das traditionelle Orchester von KBS, dirigiert von Lee Jun-ho, mit Tanz für die Jugend, die Worte des Windes. Das war Musik verbindet. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Hörer in Deutschland können auch unsere kostenfreie Faxverbindung nutzen. Die Nummer lautet 0800 181 7108 oder schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.